Ja, auch von mir guten Appetit. Lasst es euch schmecken und lasst euch nicht stören. Aber bitte seid ein bisschen ruhig, nicht so viel Geklimpere da, damit die Leute hier noch folgen können. Ihr Lieben, wir haben heute Morgen zwei Gruppen von Menschen hier. Und die einen sind satt und die anderen sind hungrig. Und ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten haben sicherlich gut gefrühstückt, sind gut gesättigt gekommen. Aber der eine oder andere ist vielleicht tatsächlich hungrig geblieben. Und ich frage dich einfach mal, zu welcher Gruppe gehörst du heute Morgen? Satt oder hungrig? Wer ist satt? Ja, das ist der größte Teil. Okay, wer ist hungrig? Traut sich keiner, ja. Okay, da vorne sitzen die Hungrigen. Also ich habe heute Morgen gut gefrühstückt. Das heißt, ich bin satt, aber spätestens um etwa 13 Uhr wird sich auch bei mir der Hunger wieder melden und dann muss ich dringend was essen und trinken, sonst werde ich irgendwann unerträglich. So ist das mit dem Hunger. Ich muss beim Hunger nicht viel erklären, weil jeder von uns kennt Hunger. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, dieses körperliche Gefühl, wenn der Körper sagt, huhu, ich habe Durst, huhu, ich möchte was essen. So sind wir gestrickt. Wir müssen regelmäßig essen und trinken, damit unser Körper funktioniert. Und ohne Nahrung können wir nicht leben. Das ist wie ja, mit dem leeren Akku am Handy. Wenn das Handy leer ist, funktioniert es irgendwann nicht mehr und dann muss es an die Steckdose, muss aufladen, damit es wieder funktioniert. Und wenn unser körperlicher Akku verbraucht ist, dann meldet sich irgendwann unser Hungergefühl. Dann heißt es Essen und Trinken, so wie unsere Frühstücker hier vorne hinter der Wand. Aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Und Dennis hat es schon gesagt, wir befinden uns heute im letzten Teil unserer aktuellen Predigtserie 42 Tage Leben für meine Freunde. Einladend glauben, indem ich mich für andere interessiere. So heißt das Thema, das ich über die Predigt geschrieben habe. Einladend glauben, indem ich andere einlade. Heute geht es ums Einladen. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, was hat einladend Glauben mit unserem Hunger zu tun? Und dazu möchte ich mir mit euch heute gemeinsam eine Geschichte ansehen aus dem 2. Königebuch, Kapitel 6 und 7. Dort finden wir es aufgeschrieben und wir werden es uns in Abschnitten anschauen. Also, wir reisen einmal gemeinsam in die Vergangenheit und zwar ins 9. Jahrhundert vor Christus. Das Volk Israel ist zu der Zeit in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt einmal das Nordreich und es gibt das Südreich. Und wir befinden uns bei dieser Begebenheit, die wir gleich lesen und über die wir nachdenken wollen, wir befinden uns im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und die Menschen in Samaria stecken gerade in einer lebensbedrohlichen Lage. Ja, sie werden von einem feindlichen Heer belagert, hier von König Ben-Hadad und seiner Armee. Und das war früher in der Kriegsführung eine ganz übliche Taktik, einfach belagern, einfach Ressourcen, Lebensmittel abschneiden, einfach aushungern lassen und dann werden die sich irgendwann ergeben. Dann sind sie irgendwann kraftlos und können sich nicht mehr wehren. Und so macht es König Ben-Hadad, er steht also vor Samaria mit seinem riesigen Heer, belagert die Stadt Samaria und die Menschen drinnen nach einigen Wochen erleiden eine ganz, ganz schlimme Hungersnot. Und ich weiß nicht, also wer die Geschichte schon mal gelesen hat, ich werde nicht ganz ins Detail gehen, nur so viel. Die Leute zahlen damals Geld, teures Geld, für Taubenmist, um etwas zu essen. Und wer sich's leisten kann, der zahlt für mehrere Monatslöhne viel Geld für einen Eselskopf, um etwas zu essen. Und dort gibt es noch viel, viel schlimmere und dramatischere Situationen, die uns im Text beschrieben werden. Ich gehe gar nicht darauf ein, weil das wirklich nichts für schwache Nerven ist. Sie erleiden eine ganz dramatische, schlimme Hungersnot. Und hier geht es wirklich ums nackte Überleben. Hier geht es um die Frage, lebe ich die nächste Stunde noch? Lebe ich vielleicht einen Tag? Aber spätestens dann ist es aus mit mir. Die Belagerung also zeigt Wirkung. Die Stadt ist völlig am Ende, die Samaritaner sind völlig am Nullpunkt angelangt, völlig verzweifelt um zu überleben, greifen sie irgendwann auch zu ganz grausamen Mitteln. Wie gesagt, ich möchte da nicht tiefer eingehen. Wer die Geschichte nachlesen möchte, kann es gerne tun im 2. Könige Buch, Kapitel 6 und 7. Das ist also der Schauplatz für das, was jetzt passiert. Nämlich draußen vor der Stadt, da leben 4 Männer, denen es noch viel, viel schlimmer geht. Weil diese 4 Männer an einer unheilbaren Krankheit leiden, an einer ansteckenden Hautkrankheit, Aussatz. Das heißt, sie wurden aus der Stadt verbannt, weil sie ansteckend sind und weil die Hautkrankheit unheilbar ist. Das ist die damalige Form von Quarantäne. Einfach aus der Stadt schmeißen und seht zu, wie er klarkommt. Ein ganz grausames Schicksal für den, der wirklich an dieser Hautkrankheit erkrankt. Und diese 4 Aussätzigen leben also draußen vor der Stadt, vom Leben schon genug bestraft, ausgestoßen, verachtet. Niemand will was mit ihnen zu tun haben. Und jetzt kommt obendrauf noch dieser grausame Hunger dazu. Und wenn es jemanden am schlimmsten trifft, dann sind es diese Aussätzigen, weil sie nämlich in der Versorgungskette ganz, ganz hinten anstehen. Und bis die mal vorne zum Buffet kommen, ist vorne schon nichts mehr da. Hier sind die hungrigen Aussätzigen. Und ich lese aus 1. Könige 7, die Verse 3 bis 5. Vor dem Eingangstor saßen 4 aussätzige Männer. Sie sagten zueinander: Warum sitzen wir hier, bis wir sterben? Wollen wir in die Stadt gehen, in der Hungersnot herrscht? Dann sterben wir in ihr. Bleiben wir draußen? Dann sterben wir auch. Kommt, wir gehen in das Lager der Aramäer hinüber, und wenn sie uns am Leben lassen, bleiben wir am Leben. Und wenn sie uns töten, so sterben wir. Also das ist ihre Lage, das ist ihre Situation. Und ich möchte dich mal bitten, versetz dich einmal in ihre Lage. Sie haben nichts zu essen, sind völlig am Ende, ausgezehrt und kraftlos. Und du weißt, in den nächsten Stunden oder Tagen wirst du höchstwahrscheinlich sterben. Das ist dein Todesurteil. Das ist die Situation, in der du gerade steckst. Das ist ihre Lage. Und sie überlegen sich natürlich, es ist zwar aussichtslos, aber gibt es doch vielleicht noch irgendwie ein Fünkchen Hoffnung? Gibt es vielleicht doch noch irgendwie einen Weg, um aus dieser schlimmen Not herauszukommen? Und sie überlegen hin und her. Also in die Stadt reingehen brauchen wir nicht. Da werden wir sowieso nichts zu essen finden. Die haben auch nichts, was sie teilen könnten. Und dann kommt jemand auf diese Idee, was ist da mit den Aramäern? Ja, und diese Feinde, die uns hier belagern, die sind bestens versorgt. Also ihre Versorgungskette funktioniert, weil nur so kann man eine Belagerung aushalten. Sie kriegen immer wieder Nachschub, bis wir hier in der Stadt Samaria völlig ausgehungert sind. Und das ist ihre Idee. Diese hungrigen Aussätzigen machen sich auf den Weg ins aramäische Lager, weil sie wissen, dort gibt es was zu essen. Und sie überlegen sich, vielleicht haben sie ja Mitleid mit uns. Oder vielleicht rennen sie vor uns weg, weil sie merken, wir sind unheilbar krank, weil sie Angst haben, dass wir sie anstecken würden. Und wenn wir Glück haben, lassen sie uns am Leben. Und ganz ehrlich, wenn nicht, was soll's? Wir haben eh nichts zu verlieren. Sterben müssen und werden wir sowieso. Und das hier ist unsere letzte Chance. Lasst uns da zu den Aramäern gehen und gucken, ob wir da vielleicht doch noch Mitleid bekommen und etwas zu essen. Und das passiert. Ich lese weiter. Und so machen sie sich in der Abenddämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Doch als sie in den Bereich des aramäischen Lagers kamen, war dort niemand zu sehen. Der Herr hatte nämlich das Rollen von Wagen, das Getrampel von Pferden und das Lärmen eines großen Heeres im Lager vernehmen lassen, so dass einer zum anderen sagte: Der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, um uns überfallen zu lassen. Und sie waren daher in der Dämmerung aufgebrochen und geflohen. Und dabei hatten sie ihre Zelte, Pferde und Esel und das ganze Lager, so wie es war, zurückgelassen, um durch ihre Flucht ihr Leben zu retten. Und stellt euch das mal vor, ihr geht also dort ins Lager und ihr wartet jetzt dort dieses feindliche Heer. Und als ihr dort ankommt und ihr seht hier diese staunenden Aussätzigen, ihr könnt eure Augen nicht trauen, eure Augen fallen euch aus, weil was ihr seht, ist unglaublich. Das ist das Letzte, was sie erlebt haben, was sie erwartet haben. Die Feinde haben alles stehen und liegen gelassen, weil sie irgendetwas gehört haben, irgendwas, was ihnen einen Riesenschrecken eingejagt hat. Gott selbst, wird hier gesagt, hat sie verjagt. Und sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind einfach in alle Richtungen geflohen. Und das Beste, sie haben bei ihrer überstürzten Flucht alles zurückgelassen. Esel, Pferde, Kleider, Gold, Werkzeuge und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, ganz viel Essen und ganz viel zu trinken. Stell dir das einmal vor. Du bist einer dieser Aussätzigen mit einer ganz, ganz winzigen Resthoffnung. Und du bist gekommen, weil du glaubst, möglicherweise 1% Überlebenschance zu haben. Aber aus diesem 1% Überlebenschance werden 100%. Sie sind gerettet. Sie finden hier alles, was sie zum Überleben brauchen. Und noch viel mehr. Und sie erkennen an diesem Punkt, heute beginnt unser zweites Leben. Eigentlich war schon alles vorbei. Eigentlich war die Situation aussichtslos. Aber hier beginnt ihr zweites Leben. Ihr Lieben, so ist Gott. Und das fasziniert mich immer wieder, wenn du die biblischen Geschichten liest. Es sind die, die am Ende der Versorgungskette stehen, die Ausgestoßenen, die Verachteten, die sich zuerst bei ihm bedienen dürfen, die zuerst an sein Buffet treten dürfen, um dort zu essen. Und ich stelle mir vor, wie sie durchs Lager tanzen und jubeln und wie sie sich riesig freuen über das neu geschenkte Leben, das sie hier bekommen haben. Und sie können ihr Glück kaum fassen. Sie kommen aus der Hungersnot ins Schlaraffenland. Das ist wie bei Galeria Kaufhof einkaufen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Ja, da kommt eine andere Predigt. Das ist wie bei Galeria Kaufhof, einfach durch die Gänge gehen und kostenlos mitnehmen, was du möchtest, wonach dein Herz sich sehnt. Pack's in deinen Einkaufswagen und nimm's mit. Geh an der Kasse vorbei und nimm's mit. So geht's ihnen gerade hier. Und dann hört, was sie dann machen. Wir lesen weiter. 2. Könige 7, Vers 8. Als nun die Aussätzigen in den Bereich des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Kleider und entfernten sich, um die Beute zu verstecken. Und dann kamen sie zurück, gingen in ein anderes Zelt und machten auch hier ihre Beute und entfernten sich wieder, um sie zu verstecken. Und ihr Lieben, wisst ihr, was mich an dieser Begebenheit so berührt? Hier seht ihr sie, die satten Aussätzigen. Gott hat ihren Hunger, Gott hat ihre Not gesehen. Und Gott ist es, der diesen vier Männern den Tisch gedeckt hat, als er die Aramäer verjagt hat. Das ist kein Zufall, das ist nicht irgendwie, ja, ist halt so passiert, nein. Es wird ausdrücklich im Text gesagt, Gott hat sie verjagt und indem er sie verjagt hat, hat er diesen vier Männern den Tisch reich gedeckt. Gott selbst ist der Gastgeber und er sagt zu ihnen, setzt euch und greift zu. Trinkt und esst, damit ihr wieder satt werdet und nehmt euch mit, was ihr tragen könnt. Ich gebe es euch. Und das machen sie. Sie gehen durchs Lager und sie plündern das Lager und sie nehmen die Beute mit vor die Stadt und verbuddeln sie, weil sie dieser Situation noch nicht ganz trauen, weil sie möglicherweise auch die Angst haben, dass sie irgendwann wiederkommen. Und deshalb beeilen sie sich und nehmen so viel mit, wie sie können, um es draußen zu verbuddeln. Und sie lassen sich diese Köstlichkeiten schmecken und stillen ihren Hunger und sind satt. Und sie leben und sie überleben. Und ihr Lieben, wir können so viel von den vier Aussätzigen hier lernen, weil das nämlich ein geistliches Prinzip ist. Und das Prinzip lautet, Gott sieht unseren Hunger, Gott sieht deinen Hunger und Gott deckt den Tisch für dich. Schaut euch Psalm 23 an. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch, du führst mich zu frischem Wasser, du bringst mich auf die grünsten und die besten Weideplätze. Gott sieht deinen Hunger und er stillt deinen Hunger. Und das ist das, was wir hier von diesen Aussätzigen lernen können. Er lädt dich und mich ein, bei ihm unseren Hunger zu stillen. Und das ist der erste Gedanke, der erste von zweien, den ich dir heute mitgeben möchte. Still deinen Hunger bei Jesus. Und wir alle sind von Natur aus hungrige Wesen. Und ich meine nicht nur unseren körperlichen Hunger, so wie diese sechs Frühstücker da drüben, die einfach körperlich Hunger haben und etwas essen und trinken müssen. Ich meine auch den seelischen, auch den geistlichen Hunger. Und ich möchte einmal vier Hungersnöte benennen, die jeder Mensch kennt. Vier Hungersnöte, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens irgendwann mal an den Punkten seines Lebens erleben wird. Und die erste Hungersnot ist dieser unglaubliche Hunger nach Liebe. Und die bittere Erkenntnis, dass nichts und niemand uns so lieben kann, wie wir es eigentlich im tiefsten bräuchten. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber nachgedacht hast. Du bist eingebunden in eine tolle Familie, du hast Kinder, du hast Eltern, einen Ehepartner oder was auch immer, einen vollen Freundeskreis. Aber bei allen Beziehungen, das ist meine persönliche Erfahrung und das erlebe ich in ganz, ganz vielen Gesprächen, bleibt am Ende doch diese bittere Erkenntnis, es gibt niemanden um mich herum, der meine tiefsten Liebesbedürfnisse stillen kann. Meine tiefsten Sehnsüchte, die in mir schlummern, die einfach da sind. Und natürlich bemühen sich die Menschen um mich herum. Und natürlich bin ich dankbar für meine vielen Geschwister, mit denen ich gut klarkomme, für meine Eltern, heute an Muttertag. Aber nein, meine Eltern waren nicht in der Lage, und das sage ich ganz ehrlich, mich so zu lieben, wie ich es im tiefsten gebraucht hätte. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Da bleibt immer ein Resthunger an Liebe übrig. Das ist die eine Hungersnot, die wir erleben. Und die zweite Hungersnot ist der Hunger nach Frieden. Es ist der Wunsch, frei zu werden von unserer Schuld, von all dem Makel, von all dem, was uns belastet, von all den zerstörerischen Bindungen, von Süchten und so weiter, von Lasten, die uns runterziehen wollen. Und am Ende auch der Wunsch, frei von Leid und Schmerzen zu sein. Schau dir die Welt an. Die ganze Welt sehnt sich nach Frieden. Und überall treffen wir auf Leid, auf Schuld, auf Verstrickungen. Und am Ende bleibt diese bittere Erkenntnis, dass es diesen Frieden bei uns auf der Welt nicht gibt. Aber eines bleibt, unser Hunger danach. Und es gibt eine dritte Hungersnot, die wir erleben, die jeder aus seinem Leben kennt, das ist Sinn. Das ist der Hunger nach Sinn und die Frage, warum lebe ich überhaupt? Warum mühe ich mich jeden Tag auf meiner Arbeit, in der Familie oder wo auch immer ab? Warum mache ich eine Ausbildung? Warum heirate ich? Warum bekomme ich Kinder? Warum baue ich ein Haus? Warum mache ich Karriere und so weiter? Wenn doch am Ende nur diese bittere Erkenntnis des weisen Salomo bleibt, es ist alles nur heiße Luft. Und irgendwann legst du den Löffel ab und das war's dann? Ist das der Sinn meines Lebens? Und es gibt eine vierte Hungersnot, die ich benennen möchte. Es ist unser Hunger nach Ewigkeit. Die Ewigkeit, die in unser Herz gelegt ist. Unsere Sehnsucht nach Beständigkeit. Unser Wunsch, dass nach dem Tod noch was kommt und mit dem Tod nicht einfach alles aus und vorbei ist. Und jeder, ausnahmslos jeder Mensch, kommt im Laufe seines Lebens an diesen Punkt, wo er sich fragt, was ist eigentlich danach, wenn ich mal sterbe? Geht es dann weiter? Oder war es das dann? Und ihr Lieben, ich glaube, das ist auch der Grund, diese Hungersnot, die Menschen erleben, warum wir versuchen, so viel in unser Leben reinzupacken, möglichst alles zu erleben, in großen Zügen das Leben zu genießen, weil wir ein kurzes Leben haben. Und wir sind gestresst und verstrickt in Verstrickungen und haben dabei oft gar keine Freude am Leben, weil es so freudlos ist. Ich bin sehr pessimistisch, tut mir leid, ihr müsst es aushalten. Aber das sind die Hungersnöte, die die Menschen um uns herum haben, die ich selbst auch kenne, die uns bewegen, die uns beschäftigen. Der Hunger nach Liebe, nach Frieden, nach Sinn, nach Ewigkeit. Und am Ende dann diese bittere Erkenntnis, nichts ist von Dauer. Das, ihr Lieben, sind unsere existenziellen Hungersnöte. Und dann kommt da einer, der uns den Tisch mit Liebe deckt. Und ich frage dich, hast du Hunger nach Liebe? Dann such die Liebe nicht irgendwo, sondern geh zur Quelle der Liebe. Iss und trink bei dem, von dem es heißt, wir haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Gott hat uns einen Tisch mit Liebe gedeckt. Und wer Liebe sucht, findet bei ihm wirkliche Liebe. Aber Gott hat den Tisch auch mit Frieden gedeckt. Und wenn du Hunger nach Frieden hast, dann such deinen Frieden nicht irgendwo, sondern geh zu dem, der wirklichen Frieden schenken kann. Setz dich bei dem hin, iss und trink, der sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Frieden schenken. Ich will euch Versöhnung schenken, weil ich es am Kreuz für dich, für euch bewirkt habe. Und er deckt unseren Tisch mit noch etwas ein, und zwar mit Sinn. Und hast du Hunger nach Sinn, nach Lebenssinn, dann such deinen Sinn nicht irgendwo, sondern geh zu dem, der dir Sinn gibt. Warum? Weil er dich erdacht und gemacht hat. Weil er dein Schöpfer ist. Iss und trink bei dem, der sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Suchst du Sinn, dann geh meinen Weg. Suchst du Sinn, dann finde bei mir die Wahrheit. Suchst du Sinn, dann finde bei mir die Fülle des Lebens. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann hat Gott auf seinem Buffet noch dieses vierte eingedeckt, nämlich Ewigkeit. Und hast du Hunger nach Ewigkeit, dann such diese Ewigkeit nicht irgendwo in irdischen Dingen. Denn das ist ja das Irdische, dass es vergänglich ist. Sondern such deine Ewigkeit bei dem, von dem es heißt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn du Hunger hast, nach Liebe, nach Frieden, nach Sinn, nach Ewigkeit, dann such nicht irgendwo, sondern geh zu der Quelle dessen, der uns all das, und das möchte ich betonen, völlig frei zur Verfügung stellt. Das Buffet ist angerichtet. Komm einfach, iss und trink und stille deinen tiefsten Hunger. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, auch im Glauben, auch in der Beziehung zu Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich dich heute ganz persönlich fragen, diese herausfordernde Frage, wann hast du dich das letzte Mal bei Jesus so richtig satt gegessen? Und ich meine nicht damit diesen Gottesdienstbesuch. Und ich meine auch nicht den Hauskreisabend oder vielleicht auch deine tägliche stille Zeit. Das ist wichtig, all das ist gut, all das ist Nahrung. Aber ich meine die Mahlzeit bei Jesus, wo du Zeit hast, wo du dich in Ruhe hinsetzt bei Jesus und den ganzen Abend mit Jesus verbringst, bei ihm isst und trinkst. Und ihr Lieben, unseren geistlichen Hunger stillen wir nicht fastfoodmäßig von kleinen Häppchen, die Losungen to go, die wir unterwegs vielleicht zu uns nehmen, aber davon werden wir nicht satt. Und wir haben gestern, ich weiß nicht, ob die Mundsatz da sind, Ricarda und Eberhard schlafen wahrscheinlich aus, wir haben gestern Silberhochzeit von ihnen gefeiert. Und wir saßen den ganzen Abend schön da im Waldhotel zusammen. Es gab Vorspeise, es gab eine Hauptspeise, Es gab eine Nachspeise. Am Buffet gab es eine große Auswahl an Speisen. Und ihr Lieben, wenn da jemand hungrig geblieben ist, also ganz ehrlich, selber schuld. Oder unsere Frühstücker hier. Wenn einer von denen nach dem Gottesdienst klagt, ich habe Hunger, also dann weiß ich auch nicht mehr. Ihr Lieben, Gottes Tisch ist für uns, ist für dich gedeckt. Und da gibt es alles, wonach dein Herz begehrt. Und er lädt dich ein, bei ihm Platz zu nehmen und sich richtig satt zu essen. Und sein Buffet ist jederzeit für dich geöffnet. Tag und Nacht darfst du zu ihm kommen, um bei ihm satt zu werden. Und wer sich da keine Zeit nimmt, und wir haben das eben auch schön in dem Lied gesungen, erfülle mich mit dem Heiligen Geist, fülle mich mit deinem Geist. Das bedeutet, sich hinzusetzen, Zeit für Gott zu nehmen, Zeit mit Jesus zu verbringen und sich füllen zu lassen. Und wer sich da keine Zeit nimmt, um bei Jesus richtig satt zu werden, der muss sich nicht wundern, wenn er geistlich hungrig bleibt. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir in unserem Glaubensleben haben. Das kenne ich von mir. Wir lassen uns von so vielen Dingen ablenken. Es gibt da so viele andere Verpflichtungen, Hobbys, Interessen, dass am Ende keine Zeit bleibt für das Allerwichtigste, nämlich bei Gott zu essen, an sein Buffet heranzugehen, sich hinzusetzen und richtig satt zu werden. Und dann greifen wir zu den Losungen to go unterwegs und versuchen zumindest ein bisschen hier und da Häppchen zu uns zu nehmen. Aber dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir immer wieder in geistliche Hungersnöte geraten. Wenn wir Gott in unserem Leben nicht mehr spüren oder erleben. Wenn wir geistlich kraftlos sind. Wenn wir immer wieder fallen, in dieselbe Falle tappen. Wenn wir immer wieder an derselben Stelle sündigen, weil wir keine Kraft haben zu kämpfen und zu widerstehen. Und ihr Lieben, das ist übrigens die Taktik des Teufels. Ich habe euch hineingenommen in die Geschichte mit Ben-Hadad, der Samaria belagert. Das macht der Teufel mit uns. Er belagert uns mit Dingen, um uns abzulenken, um uns auf andere Wege zu führen, um uns auf andere Gedanken zu führen. Weil er nämlich eins möchte, dass wir eine geistliche Hungersnot erleben und dann kraftlos sind. Und wenn wir kraftlos sind, steckt er uns in die Tasche. Dann hat er uns. Weil wir dann kampfunfähig sind, weil wir nicht widerstehen können. Und ich weiß nicht, wo du gerade steckst. Vielleicht steckst du in einer solchen geistlichen Hungersnot. Dann möchte ich dich herausfordern und dich einladen, mache das Naheliegendste, nämlich geh zu Jesus an sein Buffet, setz dich dorthin, iss und trink und werde satt. Und wenn du in Zukunft geistliche Hungersnöte vermeiden willst, dann mache das Essen mit Jesus zur ersten Priorität in deinem Leben. Und nicht zur letzten irgendwie, wenn ich noch Zeit habe am Ende des Tages, dann setze ich mich hin und trinke noch einen Kaffee mit meinem Gott. Nein, mach das zu deiner wichtigsten Priorität in deinem Leben. Und Jesus selbst ist uns da das größte Vorbild. Jesus selbst hat das regelmäßig gebraucht. Und das fasziniert mich, weil ich denke, er war doch der Sohn Gottes. Er braucht doch nicht, hat doch alles. Nein, Jesus zieht sich regelmäßig raus in die Einsamkeit, in die Stille, um bei Gott zu essen. Um bei seinem Vater aufzutanken. Wie viel mehr brauchen wir das in unserem Leben? Und deshalb nur als Tipp, ich weiß nicht, welchen Weg du findest, es gibt unterschiedliche Wege, bei Gott zu essen. Aber nimm dir einfach mal vielleicht einen halben Tag, vielleicht einen ganzen Tag, nur für Jesus. Geh mit ihm spazieren. Gehe in die Einsamkeit. Kehre ein ins Kloster, wo auch immer. Und nimm dir Zeit für Jesus. Iss und trink bei ihm. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, möchte ich dich heute ganz herzlich einladen. Geh nicht hungrig nach Hause, sondern bleib hier. Und wir werden nachher hier vorne Menschen haben, die für dich beten und die dir helfen, das Buffet Jesu zu finden. Geh nicht hungrig nach Hause, sondern werde satt bei Jesus. Das war der erste Gedanke, ein ziemlich langer Gedanke. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken, der etwas kürzer ist. Aber damit komme ich zum eigentlichen Anliegen der Predigt, nämlich zu unserem Thema Einladen. Gehen wir noch einmal zurück zu unseren vier Aussätzigen. Hier sind also die satten Aussätzigen. Sie haben sich gerade satt gegessen, sie haben die Beute vors Lager gebracht und dort verbuddelt für die schlechten Zeiten. Und wo sie so satt sind und wo es ihnen richtig gut geht, wird ihnen plötzlich bewusst, Mensch, was ist denn da mit den Menschen in der Stadt in Samaria? Die haben ja auch Hunger. Die verrecken da gerade. Und dann hört, was sie zueinander sagen. Dann aber sagten sie zueinander, wir handeln nicht recht. Heute ist ein Tag froher Botschaft. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, trifft uns Schuld. Kommt also, wir gehen und melden es im Palast des Königs. Und dieser ganze Vorspann, in den ich euch hineingenommen habe, hat den eigentlichen Sinn, dass wir genau hier ankommen. Nämlich bei dem Punkt, wir haben eine geniale Botschaft und die bringen wir jetzt den Menschen. Die Aussätzigen haben diese geniale Botschaft. Sie sind gerettet und sie rennen zurück in die Stadt Samaria und sie rufen, Leute, Leute, ihr seid gerettet. Die Feinde sind weg. Es gibt Essen im Überfluss. Kommt und esst. Das Buffet ist fertig. Setzt euch hin und stillt euren Hunger. Und ihr Lieben, genau das bedeutet es, Menschen zu Jesus einzuladen. Da seht ihr die rennenden Samaritaner, die Aussätzigen. Genau das bedeutet es, Menschen zu Jesus einzuladen, nämlich erst selbst essen und satt werden, so wie die Aussätzigen, und dann erfüllt und gestärkt auch andere einzuladen, die Hunger haben. Und ihr wart sicherlich verwundert, was soll das eigentlich heute hier mit diesen Frühstückern hier vorne? Genau das wollten wir damit deutlich machen. Wir haben 3 Frühstücker am Anfang eingeladen, dort zu frühstücken. Und sie hatten gerade die Gelegenheit, nachdem sie schon etwas gegessen hatten und satt waren, noch andere mit dazu einzuladen. Das bedeutet es einzuladen. Das ist das geistliche Prinzip, dass erstmal du selbst bei Jesus satt wirst, erfüllt wirst. Und dann so voll bist, dass du nicht mehr davon schweigen kannst, was du mit Gott erlebt hast und was er dir Gutes getan hat. Die Aussätzigen, die 4, die können nicht schweigen. Sie müssen das den anderen berichten, weil sie nämlich merken, sonst werden wir schuldig an ihrem Untergang. Wenn wir ihnen nicht sagen, dass es hier was zu essen gibt, geht die ganze Stadt unter. Wir müssen hin, wir müssen es ihnen sagen. Ihr Lieben, satt sein verpflichtet. Erfüllt sein verpflichtet. Und das meine ich einmal mit unserem biologischen Hunger. Wir reicher Westen haben die Verantwortung dafür, dass Menschen in armen Ländern etwas zu essen kriegen. Satt sein verpflichtet. Dass wir von dem abgeben und teilen, was wir an Überfluss haben. Aber das meine ich auch geistlich. Satt sein verpflichtet. Wenn du geistlich satt bist, dann behalte das nicht für dich, sondern geh und lade andere, lade deine VIPs. Hier, ihr habt die Karte. Lade deine VIPs ein, um bei Jesus auch satt zu werden. Jesus zu kennen verpflichtet. Und es ist unsere heilige Pflicht, auch anderen den Weg zu Gottes Buffet zu zeigen. Und das sage ich nicht mit erhobenem Zeigefinger, das sage ich aus der Gnade heraus, die ich selbst erlebt habe. Aus der Gnade heraus, dass andere mich genommen haben und zum Buffet geführt haben. Aus der Gnade heraus, dass ich ein Buffet Liebe gefunden habe. Und dass ich dort Frieden gefunden habe. Sinn und Ewigkeit. Und wir haben eine so geniale Botschaft. Du weißt, wir wissen, wo unser Hunger nach Liebe und Frieden gestillt wird. Wo wir Beziehung zu Gott finden. Wo wir Sinn, wo wir ewiges Leben finden. Aber diese Botschaft werden und können wir nur weitergeben, wenn wir sie selbst geschmeckt haben und voll sind mit dieser Liebe, mit diesem Frieden, mit diesem Sinn und der Ewigkeit. Und ihr erinnert euch auch hier an den grünen Ball. Der grüne Ball, der genau dafür steht, für diese Botschaft, die weitergetragen wird. Und du kannst nur weitergeben, was du selbst empfangen hast. Und der bekannte Pastor Friedrich Bodelschwing sagte einmal, ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. dieses Wissen verpflichtet. Und so ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Deshalb, und dazu möchte ich dich einladen, mit diesem geistlichen Prinzip: Stille erst deinen Hunger bei Jesus. Werde voll und satt. Aber dann bleib nicht sitzen, sondern steh auf und geh zu deinen VIPs und lade sie ein, ebenfalls zu Gottes Tisch zu kommen, um satt zu werden, um Gott zu begegnen. Wir sind jetzt am Ende dieser Predigtreihe. Ich weiß nicht, was daraus wird. Ich weiß nicht, was du persönlich daraus machen wirst. Und dieses Thema wird uns auch noch weiter in diesem Jahr bewegen, beschäftigen. Auch die nächste Predigtreihe wird es genau darum gehen, dass wir das, was wir bekommen haben, nicht für uns behalten, sondern es weitertragen zu den Menschen, die Jesus auch brauchen. Still deinen Hunger bei Jesus und dann lade andere zu Jesus ein. Amen.